Und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Die Gemeindeerneuerung ist in aller Munde. Pastoral Innovation heißt auch eine entsprechende Initiative, die dem Heiligen Geist einen Landeplatz bereiten möchte. Georg Planck und Florian Mittel aus Graz sind bei dieser Initiative einer, wie sie das selbst nennen, Unternehmensberatung, die Innovation im kirchlichen Bereich unterstützt. Georg Planck und Florian Mittel sind bei Pastoral Innovation, pastoralinnovation.org ist die Website. Und Georg Planck und Florian Mittel laden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wo auch immer Sie uns hören, ein zur Lift Erlebnistag-Tournee 2019 in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland. LIFT steht für L Leben, I Inspirieren, V Vitalisieren, T Transformieren. Und warum diese LIFT-Erlebnistag-Tournee 2019 in Graz, in Salzburg, in Rapperswil in der Schweiz und in Fallendar in Deutschland, warum diese Erlebnistag-Tournee für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, genau das Richtige sein kann, darauf antworten nun in diesem Skype-Gespräch Georg Planck und Florian Mittel.
Mein Name ist Georg Planck, ich bin Gründer von Pastoral Innovation in Graz. Sind wir beheimatet, wir arbeiten aber überregional im ganzen deutschsprachigen Raum und wollen denen dienen, die kirchliche Orte, Gemeinschaften, Institutionen, vor allem auch Pfarren und Gemeinden erneuern wollen. Und ja, mein Partner heute hier ist Florian Mittel.
Wunderschönen guten Abend.
Magst du dich auch kurz vorstellen?
Ja, Florian Mittel, mein Name. Ich hatte das große Glück, ich durfte das vorige Jahr an der Church of the Nativity verbringen. Das ist eine Kirche in Baltimore an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Und die du, lieber Georg, schon lange kennst und du hast mich auf diese Spur gebracht. Das ist eine Kirche, in der ganz viele Wachstumsfaktoren, also Faktoren für kirchliches Wachstum funktionieren. Und ja, die dich schon länger begleitet, die auch mich schon länger begleitet. Und hatte jetzt eben die Chance, dort wirklich ein Jahr mitzuleben, mitzutun und bin da ganz begeistert und voller Ideen zurückgekommen.
Das heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, der Florian ist eigentlich noch mehr Experte für diese Pfarre Nativity, die viele von Ihnen vielleicht unter dem Titel Rebuild kennen, das Buch, das Sie geschrieben haben und in dem Sie vor 5 oder 6 Jahren, glaube ich, Ihre Erfahrungen einfach erzählen. Und auch ein bisschen systematisch beschreiben, wie es gelungen ist, dass Ihre Pfarre einen Weg der Erneuerung und des Wachstums gehen konnte, auch durch viele Schwierigkeiten hindurch. Viele Schwierigkeiten, die vielleicht auch uns allen vertraut sind, wenn wir uns bemühen um lebendige Pfarren heute. Heute wollen wir darüber reden, dass diese Partnerschaft mit der Catholic Church of the Nativity unter anderem auch eine sehr, sehr schöne Frucht bringt, nämlich dass der Pfarrer, Pfarrer Michael White, und immer wieder Leute aus seinem Team mittlerweile schon gern gesehene und regelmäßige Gäste im deutschsprachigen Raum sind. Und da wird es ja heuer auch wieder eine Gelegenheit geben, die Leute persönlich kennenzulernen.
Genau, also am 26. Mai sind Sie zum Beispiel in Graz in Österreich. Das ist auch die Pfarrer, in der ich jetzt angestellt bin, in St. Leonhard. Und da gibt es schon einen längeren Kontakt auch zu der Idee von Nativity. Also die Pfarrer, der Pfarrgemeinderat ist schon länger auf einem gemeinsamen Weg. Und wir gestalten diesen Tag eben, der Pfarrer Michael White wird dort sein, der Youth Minister Daniel Miller. Und die werden von ihren Erfahrungen berichten. Sie werden am Vormittag Vorträge machen, ihre Geschichte erzählen, auch von ihren Fehlern erzählen, auch mit sehr viel Humor gespickt. Das Ganze wird auf Deutsch dann auch übersetzt gleichzeitig und dann wird es Möglichkeiten geben zu fragen und dann am Nachmittag Workshops von den beiden, die kommen und auch von Mitgliedern des Teams von Pastoralinnovation und auch jeweils von der Pfarre. Also ein Element, das in der Pfarre gut gelingt, wird auch im Rahmen eines Workshops dann dargestellt.
Ich glaube, du hast es einmal nur von Graz erzählt. Es gibt dann noch 3 weitere Gelegenheiten. Eine in der Schweiz, in Kempraten am Zürchersee, südlich von Zürich. Dann auch in Salzburg wird es einen Tag geben und einen in Fallendar in Deutschland. Warum nennen wir das Ganze Erlebnistag und warum könnte es für Menschen hier im deutschsprachigen Raum, die sich in Pfarren, in Gemeinden, auch anderer Konfessionen engagieren, ein besonderer, ein hilfreicher, ein inspirierender Tag werden. Darüber wollen wir uns heute unterhalten und Ihnen somit auch die Entscheidung leichter machen, ob Sie sich aufmachen und diesen Tag, diesen Erlebnistag auch tatsächlich selber miterleben. Das Wort Erlebnistag zeigt schon an, uns geht es nicht um eine weitere Konferenz, eine Sitzung oder einen Vortrag, sondern wir versuchen an diesem Tag ein umfassendes Erlebnis zu ermöglichen, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Das beginnt damit, dass wir selber an diesem Tag eine Willkommensatmosphäre vorbereiten, wo Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen sich wohlfühlen, sich einbringen können, sich persönlich angesprochen fühlen, auch sehr schnell miteinander in Kontakt kommen. Das zweite Element ist sicher, dass das ganze Programm so gestaltet ist, dass es vom Prinzip des Voneinanderlernens lebt. Natürlich werden unsere Gäste aus Nativity von ihren Erfahrungen berichten, aber wir haben auch andere Gäste, Referenten, Workshopleiter, die uns bereichern werden. Und die gemeinsamen Programmpunkte sind eben sehr dialogisch gestaltet, sehr im Austausch und auch eingebettet in einen wunderbaren geistlichen Rahmen. Das Motto von Pastoralinnovation ist ja, dem Heiligen Geist einen Landeplatz bereiten. Das wollen wir an diesem Tag auch erfahrbar machen, weil wir einfach immer wieder erleben, dass dort, wo wir Gottes Geist Raum geben, sich Unglaubliches tut, manchmal spektakulär, manchmal im Stillen und Kleinen, aber dass wir darauf vertrauen dürfen, dass Gott selber dieses Tun segnet und uns auch hilft, tatsächlich aus so einem Tag auch Früchte zu ziehen. Florian, was würdest du sagen, warum aus deiner Erfahrung in Nativity, warum sollten Leute aus dem deutschsprachigen Raum zu so einer Veranstaltung kommen? Ist nicht in Amerika die Situation ganz anders als bei uns? Macht das überhaupt Sinn, sich sowas auszusetzen?
Ja, das ist eine Frage, die ich sehr oft höre, die mir oft gestellt wird. Also wenn ich von Nativity erzähle, von den USA erzähle, kommt immer genau der Einwand, das ist eine andere Kultur, die sind von Haus aus viel mehr orientiert auf andere Menschen hin, die sprechen Menschen viel leichter an, die tun sich da leichter. Bestimmt zum Teil natürlich, aber ich glaube, dass es im Prinzip um die gleichen, zumindest ähnliche Dinge geht. Auch in den USA ringen alle Konfessionen mit ihren Mitgliederzahlen. Also auch in den USA schrumpfen eigentlich alle Kirchen. Auch um Nativity herum sind die Kirchen eher leer. Aber es gibt ein unglaubliches Wachstumsbeispiel in den USA. Es gibt Kirchen, vor allem im evangelikalen Bereich, die einfach in den letzten Jahren sehr gewachsen sind. Und Nativity hat sich einfach aufgemacht und hat von diesen Kirchen gelernt. Sie sind trotzdem katholisch geblieben, aber sie haben einfach so das Beste beider Welten in sich vereint und haben es einfach sehr erfolgreich weitergetrieben. Also ich glaube, wir haben wirklich die ähnlichen Probleme, auch die ähnlichen Möglichkeiten. Ich glaube, da geht es eben nicht um Amerika und um Österreich oder Deutschland oder die Schweiz, sondern um Kirchenkultur. Und die ist in den westlichen Ländern, glaube ich, sehr, sehr ähnlich, auch mit den gleichen Konkurrenten, die es gibt, das Angebot, das Freizeitangebot und so weiter, andere Players, die Menschen beschäftigen, die sie auch am Wochenende vor allem beschäftigen. Also da gibt es ganz, ganz, ganz ähnliche Voraussetzungen und deswegen schon sehr lohnenswert, sich ein Beispiel anzuschauen, das funktioniert und das tut Nativity auf jeden Fall.
Aus Innovationssicht möchte ich vielleicht verstärkend sagen, mein Eindruck ist, dass diese Pfarre eine ganz normale Pfarre ist. Also hier herrschen keine ungewöhnlichen Rahmenbedingungen. Im Gegenteil, ich habe einmal Father White bei einem Vortrag erlebt, vor 3 Jahren, wo er sehr schön erzählt hat, wie auch er lange Zeit quasi unter Selbstmitleid gelitten hat oder sich darin gesuhlt hat und immer den Eindruck hatte, allen anderen geht es besser, er hat Defizite, er hat eine nicht besonders schöne Kirche, er hat einen Chor, der grässlich singt, er hat keine tollen Mitarbeiter und so weiter und so fort, er hat weniger Geld. Und solange er quasi in diesem Modus der Defizitfixierung war, sich nicht befreien hat lassen zu einem neuen Blick für das, was Gott eigentlich schon jetzt ermöglicht und an Möglichkeiten bereitstellt, konnte es nicht richtig losgehen. Also er stand sich sozusagen selber im Weg. Und ich glaube, so geht es auch vielen Fahrern und Hauptamtlichen bei uns, vielleicht auch ehrenamtlichen Verantwortlichen, dass wir uns einfach schwer tun, hinter den realistischen und natürlich messbaren Rückgängen vielleicht auch schon neue Horizonte zu entdecken, wie Kirche heute wieder Zeichen und Werkzeug sein kann für viele Menschen, die mit klassischen kirchlichen Vollzügen wenig anfangen können und sich ein Stück verabschiedet haben oder sogar explizit dagegen sind, feindlich eingestellt sind. Woran liegt das dann eigentlich? Was macht eine Kirchenerfahrung aus, die hinter der Kirche als Institution, als Pfarre wieder die eigentliche Botschaft aufblühen lässt, Florian?
Ja, also ich glaube, du hast auch schon die Botschaft angesprochen. Ich glaube, wir haben eigentlich so ziemlich die schönste Botschaft, die es gibt. Die Botschaft des Christentums, das Evangelium, die frohe Botschaft. Es gibt da ein Wesen, wir nennen dieses Wesen Gott, das dich liebt, das dich ohne Bedingung liebt, das dich immer wieder zurücknimmt, annimmt, dir beisteht, wenn du das nur willst. Also eine unglaublich schöne Botschaft, aber wir scheitern leider oft daran, diese Botschaft zu vermitteln. Ich vergleiche das ganz gern mit einem Geschenk, ein unglaublich tolles Geschenk, das wir weitergeben wollen, herschenken wollen. Wir packen es ein in ein Geschenkpapier, das irgendwie nicht liebevoll gestaltet ist, das vielleicht schmutzig ist, irgendwie zerrissen ist und das dann gar keiner mehr aufmachen möchte. Und natürlich hat es geschafft, diese Botschaft, die aus der heraus wir auch leben, wirklich auch verpacken, im besten Sinn des Wortes. Das heißt nicht, dass wir das eine Show aufführen und etwas vortäuschen, sondern da passt einfach beides. Passt der Inhalt und es passt auch das Drumherum, das, was die Leute auch anzieht. Und ich glaube, dass nach wie vor Menschen die gleichen Hoffnungen, Ängste, Sehnsüchte, Freuden haben wie immer schon und dass man Leute auch, dass sich Leute auch für Kirche interessieren. Ich kenne das selber aus meiner Erfahrung. Ich habe lange in der Schule, Region unterrichtet und ich konnte die Kinder, die Jugendlichen sehr oft dazu bewegen, in die Kirche zu kommen, wenn ich sie eingeladen habe. Sie sind gekommen, mir zuliebe in den meisten Fällen, und das war aber genau einmal, weil dann die Erfahrung für sie nicht sehr schön war. Es war meistens langweilig, es war die Musik hat ihnen nicht gefallen, sie sind sich nicht, haben sich nicht wohlgefühlt dort. Und ich glaube, darum geht es. Man muss den Menschen etwas anbieten. Die Menschen sind Suchende und sind auch bereit, durchaus immer wieder diesem Suchen Raum zu geben und konkret Schritte zu wagen. Aber da muss das Gesamtpaket passen und das ist in Nativity der Fall. Die haben ein unglaubliches Erlebnis am Wochenende, beim Wochenendgottesdienst, bei der Wochenendmesse. Sie nennen das auch das Irresistible Welcome und Environment, also ein unwiderstehliches Ambiente, eine unwiderstehliche Willkommensatmosphäre. Und dadurch sprechen die Menschen an. Die Menschen kommen, fühlen sich wohl dort und kommen auch gerne wieder zurück.
Die Lift-Erlebnistag-Tournee, LIVT, Erlebnistag-Tournee, Leben, Inspirieren, Vitalisieren, Transformieren. Die Erlebnistag-Tournee von Pastoral Innovation am 26. Mai in Graz, am 28. Mai in Salzburg, am 30. Mai in Rapperswil in der Schweiz und am 1. Juni, am 1. Juni in Deutschland in Fallenda. Diese Erlebnistag-Tournee 2019. Darüber sprechen in dieser Sendung Georg Blank und Florian Mittel von pastoralinnovation.org.
Wir hatten letztes Wochenende ein Seminar mit den steirischen Pilotpfarrern. Ein erster Kurs, den der jetzige Bischof von Tirol, Hermann Klettler, als Pfarrer noch initiiert hat, nachdem er zum ersten Mal Father White kennengelernt hatte. Und gemeint hat, naja, wenn die das können, warum tun wir dann nicht mehr? Und er hat dann eine Gruppe von Pfarrern gefunden in der Diözese Graz-Seckau und uns von Pastoralinnovation gebeten, diesen Kurs zu entwickeln und auch inhaltlich zu leiten. Und beim letzten Seminar ging es um das Thema Liebe, liebevolle Beziehungen. Warum ist das letztlich das Um und Auf auch für das Thema wachsende, lebendige, gesunde Gemeinden? Und wir haben sehr intensiv dazu gearbeitet, auch von einem biblischen Liebesverständnis her, eben das weit über das säkular-romantische hinausgeht und letztlich darin begründet, dass Menschen, die selber in die Liebe Gottes eintauchen, immer wieder regelmäßig, dann auch diese Liebe weiterschenken können, quasi ein Gefäß sein können für diese Liebe. Und das drückt sich schon auch sehr, sehr konkret aus. Ich möchte zwei Beispiele nennen. Das eine ist, wir haben im deutschsprachigen Raum tendenziell eine Kirchensituation oder eine Kirchenpraxis, die stark auch von Besprechungen und von Sitzungen geprägt ist. Also viele Hauptamtliche vor allem würden sagen, ach, ich habe viel zu viele Sitzungen, wenn ich meinen Terminkalender anschaue. Ich würde viel lieber echte Seelsorge machen. Ich würde viel lieber bei den Leuten sein. Ich sage, die Erfahrung zeigt, komplexe Organisationen, und da gehören Kirchen und Pfarren heute dazu, brauchen natürlich Besprechungen, brauchen auch Zeit, um Dinge zu entwickeln, miteinander auszutauschen, vielleicht auch den richtigen Weg zu finden. Die Alternative wäre ja, dass vielleicht einer sich was ausdenkt und das einfach macht oder bestimmt, dass manches unkoordiniert wäre, also ein, auf steirisch gesagt, ein richtiger Sauhaufen, der dann auch nicht das ausdrückt, was ein funktionierender Leib eigentlich sein sollte. Daher meine Frage an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die vielleicht selber auch Sitzungen leiten, vorbereiten, durchführen müssen. Wie könnten Sitzungen aussehen, egal um welches Thema es geht, ob um pastorale Fragen, Verwaltungsfragen, was immer, wenn sie von Liebe geprägt wären? Das beginnt zum Beispiel damit, dass man sich fragt, wie kann auch eine noch so trockene Sitzung eine Atmosphäre der Gastfreundschaft vermitteln, wenn man hinkommt. Da muss es nicht immer gleich was zu essen geben, aber wie wohl fühle ich mich in dem Raum, wo man sich trifft? Gibt es vorbereitende Schritte? Habe ich die Unterlagen bekommen? Wurde ich rechtzeitig eingeladen? Kenne ich mich aus, worum es geht bei der Sitzung, was das Ziel eigentlich ist? Kann ich mich darauf verlassen, dass die Leute, die die Sitzung leiten oder Teile davon, sich auch darum bemühen, es knackig und spannend auf den Punkt zu bringen, nicht ewig dahin labern zum Beispiel. Das ist alles letztlich auch Ausdruck von Liebe und von Wertschätzung, wenn man mit der Zeit anderer Menschen sorgsam umgeht und Sitzungen und Besprechungen auch knackig und effizient gestaltet, vielleicht auch beteiligend, vielleicht auch humorvoll, aber auch professionell vorbereitet und durchgeführt. Das empfinden Leute als Ausdruck letztlich auch von Wertschätzung. Dass ich jetzt, das Beispiel wollte ich einfach einmal bringen, weil es, glaube ich, sehr viele Leute auch wirklich in ihrer Praxis betrifft. Also statt zu sagen, ach, ich habe zu viele Sitzungen, vielleicht zu sagen, wie könnte ich eine der kommenden Sitzungen, die in der nächsten Woche auf meinem Terminkalender stehen, ein Stück anders gestalten, in einem anderen Geist, in einem Geist, der Wertschätzung und Liebe vermittelt und der Menschen überrascht. Das zweite Beispiel, Florian, hätte ich gern, dass du ein bisschen beschreibst, weil du dich da noch besser auskennst, nämlich die Kinderkirche, wie wir sie hier in Österreich nennen, in Nativity ein bisschen anders, aber beschreibe mal, warum ist das so ein Hauptfaktor auch geworden, um neue Menschen, auch kirchenkritische Menschen, Familien wieder zu begeistern für ihre Pfarre?
Ja, also Michael White, der Pfarrer, erzählt oft, wie er die Pfarre übernommen hat, hat er seinen Vorgängern gefragt, wie es mit der Jugend ausschaut. Und die Antwort war, es gibt keine Jugend. Mittlerweile gibt es die Jugend schon, und zwar ganz konkret für Middle School und High School, also von 11 bis 14 und 14 bis 18 Jahren gibt es jeweils ein Programm, Sonntag am Abend und oder Donnerstag am Abend, wo bis zu 200 Jugendliche kommen jede Woche. Also die Jugendlichen sind auf jeden Fall da, sind, glaube ich, in jedem Pfarrgebiet gibt es Jugendliche, die auch Interesse hätten. So die Frage, wie man an sie herankommt und wie man dann das gestaltet, wie man sie wertschätzt, sind wir wieder bei diesem Stichwort. In der Tibet ist es so, dass sie eigentlich ab dem Alter von 6 Monaten wird ein Programm angeboten. Natürlich in diesem sehr jungen Alter ist das Programm hauptsächlich ein Beaufsichtigen und eine Atmosphäre schaffen für diese Kinder. Aber mit steigendem Alter wird es auch herausfordernder in der ganzen Betreuung, im ganzen Programm. So die Quintessenz, der grundsätzliche Anspruch ist das, dass man den Kindern das Evangelium auf spielerische Weise einfach näher bringt. Das heißt konkret Spiele, die dabei sind, dann auch natürlich mit Geschichten, mit Zeichnen, mit Basteln, mit verschiedensten Gruppenaktivitäten. Und wir haben schon oft gehört von sehr vielen Erwachsenen, die seit längerer Zeit wieder in die Kirche gekommen sind und eben Nativity gefunden haben und dann aufgrund der Kinder auch geblieben sind. Also wo die Kinder die Eltern evangelisieren und nicht umgekehrt, wo die Kinder sagen, bitte gehen wir wieder in die Kirche, es ist zu lustig, wir wollen wieder zurück. Und wo die Eltern dann mit den Kindern gemeinsam nach der Messe auch den Inhalt besprechen können. Also die Eltern, die Erwachsenen können eine Stunde Gottesdienst für sich haben, ist auch eine Zeit für sich. Und die Kinder sind gut aufgehoben inzwischen. Und bei der Nachhausefahrt ergeben sie dann so manche gute Gespräche. Also wirklich eine Win-Win-Situation für beide und wirklich ein Schlüsselerlebnis. Also die Kinder sind ganz, ganz wichtig, auf die nicht vergessen und es braucht dann oft nicht viel. Also Kinder fühlen sich wohl oder wenn man eine Atmosphäre schafft, in der sie sich wohlfühlen, sind sie schon zufrieden. Und wenn sie mit Gleichaltrigen zusammen sind, da gibt es sehr schnell was und sind auch sehr dankbar. Und ja, es ist wirklich eine low-hanging fruit, sagen sie in Nativity, also eine tiefhängende Frucht, eine Frucht, die man relativ leicht pflücken kann und wo man sehr viel davon gewinnen kann.
Ja, wie meine Frau und ich zum ersten Mal in der Pfarrei Nativity waren, gemeinsam, das war genau vor 4 Jahren, mit einer kleinen Gruppe. Mittlerweile fahren wir ja regelmäßig mit Gruppen hin, aber damals war es die erste, haben wir uns gefragt, was will denn Gott von uns, was sollen wir in unserer eigenen Pfarre, also nicht nur beruflich, sondern wirklich ehrenamtlich in unserer eigenen Pfarre hier in Graz, Liebenau, vielleicht aufgreifen und welche Inspiration soll unser Tun hier prägen? Und wir haben dann aus der monatlichen Kinderkirche, die es hier gegeben hat und die meine Frau schon sehr lange geleitet hat, eine wöchentliche gemacht. Das war unser Ziel. Wir haben erkannt in der Nativity, dass eine Kinderkirche ein Faktor ist, der nur dann zum Wachstumsfaktor wird, wenn er Verlässlichkeit ausstrahlt. Ich kann weder sagen in einer Pfarre, also freundlich sind wir nur einmal im Monat oder für Kinder offen sind wir nur einmal im Monat oder Musik, die die Herzen öffnet, gibt es nur einmal im Monat oder richtig andächtig beten tun wir auch nur einmal im Monat und wir glauben auch nur einmal im Monat daran, dass tatsächlich Jesus zu uns kommt in Brot und Wein. Also das alles möchte ich ein bisschen fast ins Lächerliche ziehend auf den Punkt bringen. Kinderkirche ist nicht nur eine Behübschung, ist nicht nur ein Luxus, ist nicht nur etwas, um Kinder zu beschäftigen oder vielleicht ein bisschen damit angeben zu können, eine Beruhigungspille für die Pfarre, sondern wenn Gott jeden Menschen liebt, dann liebt er auch jedes einzelne Kind. Wenn Gott sich jedem Menschen offenbaren will, egal wie alt, wie intelligent, wie gebildet, wie reich jemand ist, dann auch jedem Kind. Und zwar von Anfang an. Und natürlich hoffen wir alle, dass möglichst viele Kinder diese Liebe Gottes und seine Zuwendung durch die Eltern, durch alle Betreuungspersonen, Geschwister, was immer erleben. Aber als Kirche, als Pfarren sind wir ganz besonders beauftragt, dass sie auch durch unser Tun Gott selber erleben können. Und das ist tatsächlich möglich. Und deswegen braucht es auch Verlässlichkeit, so wie bei allem anderen, was unser Leben entscheidend prägt und was wir als Lebensmittel brauchen. Ja, und dadurch die wöchentliche Kinderkirche. Vielleicht ein paar Eckpunkte dazu, um zu sehen, man kann auch wirklich klein anfangen und braucht nicht gleich spektakuläre Zahlen. Aber unsere Vision in dem Team war, wir wollen nicht nur, dass Kinder in die Kirche kommen, sondern wir wollen, dass Kinder gerne in die Kirche kommen. Und diese Vision ist ganz leicht formuliert. Wir kommunizieren sie immer wieder auch mit der ganzen Pfarrgemeinde und wir merken, dass immer mehr Menschen, auch Erwachsene, auch vielleicht resignierte und frustrierte ältere Christen, die einfach in ihrer Lebenszeit erlebt haben, wie die Pfarre immer mehr zurückgeht, immer mehr zum Altersheim wird, dass sie diese Vision wirklich verinnerlichen und mittragen, die Kinderkirche mitbewerben, Einladungen mitnehmen und eine Familie einladen, von der sie wissen, dass sie kleine Kinder hat. Immer mehr Menschen wollen auch mitmachen. Wir haben von Anfang an auch gesagt, niemand, der aktiv dabei ist, soll öfter als einmal im Monat drankommen. Das hat zuerst einige Stirnrunzeln ausgelöst, geht sich ja nicht aus mit unserem Team. Naja, dann müssen wir halt wachsen. Und wenn man es so anlegt, dass es Freude macht, dann findet man relativ leicht Menschen, die sagen, ich würde da gern mithelfen. Abschließend, bei uns hat es auch sehr geholfen, dass wir das ein bisschen unterteilt haben, also dass nie jemand allein das macht, sondern es sind immer 3 Leute beschäftigt. Eine Person quasi leitet das Gebet, den Gottesdienst, ist für die Botschaft verantwortlich. Versuchen immer aus den Tageslesungen des jeweiligen Sonntags auch zu schauen, was davon tatsächlich für die Kinder in dieser Altersgruppe auch ansprechend ist und wie das gestaltet werden kann methodisch. Die zweite Person ist für die Musik zuständig und die dritte Person für das Ganze drumherum, für das Organisatorische, das eingeheizt ist, das sauber ist, dass die Materialien da sind, die Buntstifte, was immer man braucht, die Liederbücher, der Teppich, die Polster für die Kinder, die Kerze, sodass die anderen beiden sich nicht darum kümmern brauchen. Und Sie werden sehen, wenn Sie das so aufteilen, dann finden Sie auch die jeweiligen richtigen Talente dafür, weil zum Beispiel gerade Leute, die gern sich um das Drumherum kümmern, oft sagen, ich könnte das nie mit den Kindern beten und schon gar nicht, wenn da Eltern auch mit da drin sitzen, da werde ich gleich ganz nervös und das kann ich ja gar nicht. Aber Sie können eben den Raum schön und ansprechend herrichten und leisten damit einen genauso wichtigen Dienst. Wir machen das jetzt seit eben 2,5 Jahren, haben wir quasi von umgestellt, von monatlich auf wöchentlich. Und es ist einfach wunderbar zu sehen, wie einerseits die Kinder, die kommen, gerne kommen, ist tatsächlich so, wie viele Eltern, auch Großeltern, dadurch wieder zu einer eigenen Erfahrung von Gebet und Liturgie und Gottesdienst finden. Bei uns ist es so, dass die meisten gerne bei der Kinderkirche bleiben. Jetzt noch, wenn wir sehen, ob das auch so gelingt, dass sie dann auch die Heilige Messe wieder intensiver mitfeiern. Und es kommen mittlerweile Leute auch aus anderen Pfarren, die einfach sagen, wir möchten gerne am Sonntag in die Kirche gehen, aber mit unserem Zweijährigen geht das einfach nicht. Das ist nur Stress. Und das Schrecklichste, was ich in dem Zusammenhang immer wieder erlebe, ist, dass selbst Menschen, die, bevor sie Eltern wurden, in die Kirche gegangen sind, die Messe besucht haben, mitgefeiert haben, dann letztlich aufhören. Weil wenn sie mehrere Kinder haben, dann oft zerrissen sind, wer bleibt bei den Kindern? Mit den Kindern geht's nicht, zusammen können sie nicht gehen und dann am Sonntag quasi als Familie fast zerrissen sind. Das führt oft dazu, dass auch Kirchgänger aufhören mit dem regelmäßigen Mitfeiern der Heiligen Messe am Sonntag. Und das halte ich für ein himmelschreiendes Unrecht. Und da sollten Pfarrer sich bemühen, tatsächlich zu lernen, wie man das anders gestalten kann.
Dabei ein ganz wichtiges Stichwort war jetzt auch von dir, für jeden Bereich, an dem du in deiner Pfarre arbeiten willst, brauchst du so ein, zwei Personen, die wirklich brennen dafür. Sagt auch der Michael White immer, also für jeden Bereich hat er einfach Verantwortliche, meistens dann Hauptamtliche, weil schon groß geworden ist, aber auch Ehrenamtliche, die für diesen speziellen Bereich mehr brennen als er. Und dieses Brennen ist dann, also das ist der Ausgangspunkt. Und diese Personen suchen dann Mitstreiter, Teammitglieder, die mit ihnen gemeinsam in ihrer Vision arbeiten. Das funktioniert. Und wie du es schon angesprochen hast, es gibt Leute, die verschiedenste Talente haben, Interesse haben. Und es muss nicht eben jeder vorne stehen und Inhalt bringen und reden und begeistern. Auch die kleinen Arbeiten im Hintergrund sind sehr, sehr wichtig und tragen zum Gelingen des Ganzen bei. Und wenn man so diese Punkte beachtet, eben Einzelpersonen, die brennen dafür, die ein Team aufstellen, das Team gibt's, die Talente sind da, die Menschen sind da, die bereit sind dafür, dann funktioniert auch die Vision, die man dann auch umsetzen kann.
Die Kinderkirche war schon ein Beispiel, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie zu einem Erlebnistag selber kommen wollen, ist Kinderkirche einer der 5 oder 6 Workshops, wo wir eben ganz konkrete pfarrliche Handlungsfelder vertiefen, immer mit Leuten, die das jetzt schon machen, die nicht nur etwas wollen und beabsichtigen und planen, sondern es schon wirklich selber tun. Daneben gibt es noch andere Workshops. Florian, du wirst, glaube ich, auch einen halten. Magst du darüber kurz auch reden?
Ja, also mein Workshop heißt Kirche für die Armen, die Bereitschaft zu helfen als konkrete Christusnachfolge. Ist auch eine Erfahrung aus Nativity. Da gibt es ein eigenes Missions Department, also Missions in dem Sinn für alles, was Diakonie, was Caritas betrifft im In- und Ausland. Und Nativity folgt einen sehr interessanten Ansatz. Sie setzen auf sehr spezielle Hilfe zur Selbsthilfe, also kein belehrendes Gespräch und vor allem bei einem Projekt im Ausland, in Afrika, in Haiti, nicht der weiße Mann, der jetzt kommt und den Menschen dort vor Ort sagt, wie es geht, sondern immer in Kooperation mit den Menschen vor Ort. Also da gibt es konkret, es gibt eine Partnerorganisation, eine NGO, die mit denen eine Tivoli immer in Kontakt ist und die dann wiederum den Kontakt zu den Menschen vor Ort haltet. Und es gibt dann einen Leadership Council, also so ein Leitungsteam vor Ort. Und was dieses Leitungsteam wünscht, das eben aus Menschen vor Ort besteht, das wird dann gemacht. Also eine Tivoli kommt da nicht hin und zeigt dann, wie es geht, sondern macht die Dinge, die gewünscht werden und ist da unterstützend tätig. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass einfach dieses Feld, also der Armendienst, Armendienst ist Gottesdienst, heißt das, dass der einfach sehr positiv wahrgenommen wird und auch vor allem für kirchenferne Menschen so ein Ort ist, wo sie andocken können. Für viele Menschen ist der Gottesdienst noch zu steil, das können sie sich noch nicht vorstellen, dort gleich hinzugehen, aber sind vielleicht bereit, bei einem karitativen Projekt unterstützend tätig zu sein. Und je nachdem, wie dann dieses Projekt abläuft und das gestaltet wird, und natürlich gibt es einen christlichen Hintergrund, eine christliche Folie, die alles begleitet. Und so bekommen diese Missionare dann sehr, sehr viel mit, auch vom christlichen Glauben, und wachsen dann oft über diese Tätigkeit auch wirklich in die Kirchengemeinde hinein. Und da gibt es ein paar ganz konkrete Tipps, wie man das beginnen kann, wie man das bewerben kann, wie man Menschen dafür begeistern kann. Und darüber würde ich gerne in meinem Workshop ein bisschen arbeiten.
Ja, danke, Florian. Es ist tatsächlich so, dass die Bereitschaft zu helfen, Armen zu helfen, weit über explizite Christen und Christen hinausgeht. Und das haben wir vielleicht im deutschsprachigen Bereich bei der Flüchtlingssituation 2015 ganz intensiv erlebt. Aber wir sehen es auch tagtäglich dort in unseren Gemeinden, wenn wir die Augen aufmachen, dass auch Menschen, die nicht in der Kirche dabei sind, tatsächlich anderen für andere da sein wollen. Und das ist eine Riesenchance. Die drei anderen Workshops noch kurz jetzt zum Abschluss. Wir wollen ja nicht alles verraten. Vielleicht sagen Sie dann, brauche ich auch eh nicht mehr hingehen. Wir hoffen auch, dass wir jetzt schon durch das, was wir erzählen durften, ein bisschen Lust gemacht haben, vielleicht auch Ideen entfacht haben. Vielleicht sind Ihnen schon Dinge eingefallen in Ihrem eigenen Wirkungsbereich, wo Sie schon mögliche Schritte sehen. Father White wird dann bei dem Workshop ganz stark darüber sprechen, wie man kraftvoll verkündigen kann. Sei es in Predigtserien, sei es auch, wie Teamarbeit Ausdruck sein kann einer frohen Botschaft letztlich. Und wie auch Kleingruppen ein ganz unerlässlicher Faktor sind, um die Anonymität einer großen Pfarre, einer großen Gottesdienstgemeinde zu durchbrechen und tatsächlich Menschen zu helfen, Glaube und Alltag zu verbinden, vor allem auch Freunde zu finden, die Leben und Glauben miteinander teilen. Der Daniel Miller, Youth Minister in Nativity, wird natürlich zum Thema, wie Jugendliche begeistern. Ganz konkret auch, wie schauen sakramentale Handlungsvollzüge aus, wie die Firmenvorbereitung und vor allem auch, wie ich immer sage, die Firmennachbereitung, also wie bekommen Jugendliche aus ganz normalen heutigen Kontexten tatsächlich eine Freude an der Kirche? Wie können sie sich tatsächlich begeistern für Jesus und für ein Engagement für das Evangelium? Und dann wird Stefan Gmoser, unser Mitarbeiter vor allem für den Bereich Musik, über das Thema Musik als pastoraler Schlüsselfaktor reden und seine Erfahrungen austauschen. Wie das Wort schon sagt, es geht weit mehr als um Kirchenmusik im engeren Sinne, also Kirchenmusik im liturgischen Bereich. Es geht darum, aber auch darüber hinaus, dass Musik ein Gottesgeschenk ist, das uns mit allen Menschen verbindet, mit allen Kulturen und dass es wirklich das Potenzial hat, diese unendliche große und Größe, Weite, Tiefe dessen, was wir Gott nennen, noch einmal auf andere Weise zu erfahren als nur durch Worte. Aber wo sage ich das? In einem Radio, die das ja immer wieder auch leben. Die meisten Radios leben ganz stark von der Musik, die Herzen anspricht und öffnet. Und darum wird es auch bei diesem einen Workshop gehen.
dem Heiligen Geist einen Landeplatz bereiten, das ist das Motto von Pastoral Innovation, einer Initiative, die die vielen Konzepte und Erfahrungen der Gemeindeerneuerung verbreiten und bekannt machen will. Auch in diesem Jahr wird es da Erlebnistage geben, Erlebnistage, die all jene begeistern werden, die in Pfarren und Gemeinden engagiert sind. Am 26. Mai in Graz, am 28. Mai in Salzburg, am 30. Mai in Rapperswil in der Schweiz und am 1. Juni in Fallendar in Deutschland. Zu diesen Erlebnistagen wird auch Father Michael White kommen, bekannt durch die Rebuild-Bücher. In seiner Gemeinde in Baltimore in den USA, in der Nativity Church, hat er ja mit diesem Programm der Gemeindeerneuerung begonnen. Und was man da vor Ort so für Erfahrungen macht, darüber hat Florian Mittel aus Graz mit seinem Grazer Kollegen in der Gemeindeerneuerung Georg Planck in einem Skype-Telefonat gesprochen. Und da hören wir mal hinein, was die beiden da so zu besprechen hatten.
Lieber Florian, heute geht es ja ums Thema Vision. Ich möchte dich gleich fragen, wie hast du die Vision in Nativity erlebt? Welche Vision hat diese Pfarre eigentlich?
Dieses Jahr in Nativity war für mich eine unglaublich wichtige Zeit. Ich habe Vision in Activity so erlebt, dass wirklich alle in einer Linie unterwegs sind, alle ein gleiches Ziel vor Augen haben. Und zwar ganz konkret und ganz einfach formuliert. Sie sagen, sie wollen eine Kirche sein, die kirchenferne Menschen interessant finden, wo sie sich wohlfühlen und wo alle kirchenferne und nicht so kirchenferne gemeinsam wachsen können. Das ist also meine Kurzformulierung.
Activity selber hat sie ein bisschen anders formuliert in ihrem Buch, das ich jetzt auch gleich erwähne, dass ja sehr viele Hörerinnen und Hörer auch schon kennen. Das Buch Rebuild ist ja auch im deutschen Sprachraum mittlerweile recht weit verbreitet. Dort heißt es, Kirche muss Bedeutung haben, indem wir Menschen zu Jünger und Jüngerinnen machen, die wiederum andere zu Jüngern und Jüngerinnen machen. Das ist ein bisschen eine sperrige Formulierung. Wie würdest du das im Deutschen vielleicht ein bisschen erschließen?
Genau, also da liegt das englische Disciple und Discipleship zugrunde. Da ging es ein bisschen besser. Ne, die Frage ist, was verstehen wir unter Jüngern und Jüngerinnen? Also natürlich, das biblische Zeugnis gibt es. Und ich glaube, ganz konkret geht es darum, eine Beziehung zu Jesus Christus aufzubauen. Und so die Taktik von Nativity ist, dass sie diese Jüngerschaft, dieses Discipleship vorleben und dass sie in diesem Leben so attraktiv sind, dass andere Menschen da einfach Interesse daran finden und sich sagen, das wollen wir auch haben.
Ich habe sie natürlich so erlebt, dass eines ist Ihnen vielleicht klarer als manchen deutschsprachigen Gemeinden, nämlich es funktioniert nur über Attraktivität. Du kannst niemanden zu etwas zwingen. Also diese quasi Freiheit, die Gott sei Dank heute jeder Mensch hat in Bezug auf Religion und auf Weltanschauung und Lebenseinstellung und auch Lebenspraxis, scheint mir bei den Leuten in Nativity ein total bewusster Bezugsrahmen für ihre Arbeit zu sein. Also ihnen ist völlig klar, sie können niemanden zu etwas zwingen oder manipulieren oder irgendwie moralisieren, sondern es funktioniert nur, wenn das, was sie tun, tatsächlich etwas ist, was die Leute gerne machen und wo sie gerne hinkommen.
Genau, also manchmal ist man bei, gerade in Amerika bei Kirchen sehr skeptisch und man ist gleich so im Sektendenken, im Sektenvorwurf. Ich sage immer, ich war jetzt ein Jahr lang dort und meine Hoffnungen sind sogar übertroffen worden. Also ich war lang genug dort, um auch hinter den Vorhang zu schauen, wie man es immer wieder sagt. Und ich muss wirklich sagen, also unterm Strich eigentlich unglaublich inspirierend. Sehr viele authentische Menschen, die ihren Glauben sehr authentisch leben. Keine Jesus-Freaks, wie man bei uns oft sagt. Und was mich so fasziniert hat, das sind alle, das ist also die ehrenamtlichen Mitarbeiter, das sind zum Teil Top-Manager in ihren Berufen. Und die stellen sich dann dort am Sonntag hin und putzen zum Beispiel die WCs oder den Gang, weil sie einfach merken, okay, sie sind an einer größeren Sache dabei, sie teilen diese Vision und wollen da mitwirken. Und so wie du sagst, man muss Leute begeistern und das macht Nativity, indem sie sich auf das Wochenende konzentrieren. Sie nennen das Irresistible Environment, also eine unwiderstehliche Atmosphäre wollen sie schaffen. Dort springen die Menschen auf, das fasziniert sie, da fragen sie dann, okay, wie macht ihr das, wie kommt ihr dazu, ich möchte mehr wissen. Dass so funktioniert der Weg in Nativity.
Ja, bevor wir jetzt näher noch aufs Wochenende kommen, ich möchte da noch ein bisschen nachbohren. Wie kommt es dazu, dass, wie du sagtest, als Beispiel ein Manager, der jetzt putzt, sich mit der Vision verbunden fühlt? Das Klingt vielleicht faszinierend, aber vielleicht für manche von uns doch ein bisschen weit hergeholt. Wie kann das gelingen?
Ich glaube, es gelingt wirklich durch das Beispiel. Es fühlen sich einfach alle wohl. Sie merken, alle sind in einer großen Sache dabei. Es ist alles mit Purpose, also ist ein Sinn dahinter, eine Zielstrebigkeit. Es ist alles durchgeplant, sehr strategisch. Schon, dass auch noch Freiheiten da sind. Also wird nichts aufgezwungen, kein enges Korsett. Aber trotzdem, man merkt von vorne bis hinten, dass da ein Plan dahinter steckt, dass die hauptamtlichen Mitarbeiter den ehrenamtlichen Mitarbeitern einen Weg vorgeben, einen konkreten. Und sich die ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht irgendwie selber da durchwurschteln müssen, sondern sich auch coachen lassen können, auch eben diese Richtung bekommen und merken, okay, da ist was Großes dahinter, was ihnen weiterhilft. Und nur ein kleines Beispiel zu Ostern gibt es immer in Nativity natürlich sehr viele Menschen. 6.000 haben wir dieses Jahr gehabt. Und der Pfarrgemeinderatsvorsitzende ist mit seiner Familie gekommen, ein bisschen später, und hat keinen Platz mehr. Und was ich so bei uns gewohnt bin, wenn das passiert, vor allem jemandem, der sehr aktiv ist in der Pfarre, bei ihm kommt noch dazu, dass er auch ein großer Spender ist, die würden dann enttäuscht sein und würden vielleicht ihren Platz einfordern und ja, das könnte irgendwie schlechte Konsequenzen haben. Er hat gesagt, das macht mir nichts, wenn die Kirche voll ist, dann bin ich voll zufrieden und meine Familie braucht keinen Sitzplatz zu haben. Es freut mich, dass die Kirche voll ist. Das heißt, er teilt die Vision, er erkennt, dass Nativity Menschen dazu führt, eine Beziehung zu Christus zu finden, zu wachsen, und er freut sich, wenn er dazu auch nur ein bisschen beitragen kann.
Schönes Beispiel. Danke. Ja, weil das bei uns doch oft weniger demütig und weniger bescheiden erfolgt, sondern wir denken oft sehr in Bezug auf Status und Funktion und Wichtigkeit. Und mir scheint, da schleicht sich natürlich oft ein sehr weltlicher Geist ein, wer sozusagen
Genau.
wichtiger ist. Und schönes Beispiel. Also beide Beispiele, der putzende Manager und der quasi PGR-Obmann, der keinen Platz mehr findet und auch nicht darauf besteht. Jetzt wieder zurück zur Vision. Wenn jemand jetzt das Klo oder die Gänge putzt, welchen Bezug hat das jetzt rein einmal aus deiner Meinung heraus zu einer Vision, wo es darum geht, dass die konkrete Ortskirche, die Pfarre, wieder ein Ort wird, wo ich sage, da gehe ich gerne hin, da mache ich auch gerne mit, weil es ein Ort ist, wo ich Gott entdecke, wo ich mich selber vielleicht besser kennen und lieben lerne und auch meine Nächsten. Wie kann das konkret passieren, dass man diesen Zusammenhang tatsächlich verinnerlicht hat?
Ich glaube, wenn man Vision versucht, ein bisschen zu definieren, eine Vision ist das, was sein könnte und sein sollte, aber noch nicht ist. Und in Bezug auf Kirche, ich glaube, eines der Probleme ist, dass wir uns schon damit abgefunden haben, dass einfach keine Leute mehr kommen und ja, wir sind einfach eine kleine Gemeinde, vielleicht sogar eine kleine Elite, weil wir haben es ja verstanden, aber wir wachsen nicht mehr und das ist auch okay so. Und die Vision, aber die sein sollte, also das, was sein könnte und sein sollte, nämlich dass viel mehr Menschen Interesse daran haben. Ich sage immer, es gibt unsere Botschaft, das ist eine wunderschöne Botschaft, eine frohe Botschaft, das Evangelium. Und unsere Botschaft ist, ganz kurz zusammengefasst in meinen Worten, es gibt ein Wesen, das wir Gott nennen, ein Wesen, das uns liebt und zwar bedingungslos liebt, das für uns da ist und uns zurücknimmt, wenn wir uns entfernen von diesem Wesen, das Trost spendet und so weiter. Das Leben ermöglicht. Und diese Botschaft wollen wir verkünden. Und unsere Vision wäre eben, dass möglichst viele Menschen von dieser Botschaft hören und auch diese Vision teilen. Und so Dinge wie das Klo zu putzen oder eben keinen Sitzplatz zu haben, das trägt alles dazu bei, dass Menschen, die eben davon noch nie was gehört haben, das hören können überhaupt. Klo putzen oder eben einen sauberen Bereich zu haben, ist schon so das erste Zeichen eines Willkommens. Wir werden auch einmal eine Episode haben zur Willkommenskultur. Also, wenn ich möchte, dass Menschen zu mir kommen, dann muss ich ihnen signalisieren, ihr seid auch willkommen. Und dazu gehört zum Beispiel eine saubere Umgebung. Und ja, wenn sich die Menschen, also die Mitarbeiter, Haupt- und ehrenamtliche Nativity, ordnen sich dieser Vision, diesem Ziel unter und sind einfach bereit, dafür alles zu machen, eben auch das Klo zu putzen.
Mir kommt da auch noch eine Assoziation zu dem meiner Meinung oder meines Wissens nach häufigsten Jesus-Zitats, nämlich die Ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die Ersten sein. Also offensichtlich wird dieses Zitat hier gelebt von solchen Menschen. Und insofern denke ich mir auch, Verkündigung ist nicht in erster Linie ein Wortgeschehen, sondern vielmehr eine Handlung, ein Tun, ein neues Tun, durch das Menschen erleben, wer Gott ist, was Liebe bedeutet, was Barmherzigkeit bedeutet, was Gemeinschaft bedeutet. Also all diese wunderbaren Begriffe, die quasi null Bedeutung haben, solange sie nur Begriffe sind, leere Begriffe und nicht mit Taten gefüllt werden, oder?
Genau, also ich denke auch oft an das berühmte Zitat von dem heiligen Franziskus: Predigt ohne Unterlass, wenn es sein muss, auch mit Worten. Also man muss an
Ja.
den Taten, wie du sagst, merken, was da los ist. Und in der Apostelgeschichte heißt es ja: Seht, wie sie einander lieben. Ich denke so oft an das frühe Christentum. Das ist deswegen gewachsen, weil die frühen Christen haben eine Gegengesellschaft aufgebaut zur damaligen antiken Welt mit einer ganz strengen Hierarchie und mit Kasten fast und mit Sklaven und freien und ausgestoßenen, unberührbaren Menschen. Und die Christen waren da ganz anders. Sie haben sich geliebt, sie haben geteilt, sie sind füreinander eingestanden. Das hat die Menschen fasziniert. Und bei Nativity merkt man das auch. Die haben einfach die leben aus einer unglaublichen Freude heraus. Die teilen einfach ihr Leben gemeinsam und sie sind einfach offen für andere, wollen andere daran teilhaben lassen. Und das spürt man. Man fühlt sich einfach willkommen, wenn man hinkommt. Man spürt, dass jemand Interesse hat an einem. Und das ist einfach so eben diese unwiderstehliche Atmosphäre, die kreiert wird. Die ist ansteckend und bewegt Menschen dann dazu, wiederzukommen.
Könnte man dann auch die Vision auf noch andere Weise formulieren, nämlich die Vision ist, dass Pfarre ein Ort ist, wo jeder Mensch tatsächlich gleich viel wert ist, die gleiche Würde hat, sich als geliebtes Kind eines gemeinsamen Vaters erlebt.
Ganz genau, das ist, glaube ich, eine schöne Zusammenfassung dessen. Und man merkt es auch so, in der Kirche ist ja oft spielt die Hierarchie oft eine Rolle. In Nativity, glaube ich, deutlich weniger. Und auch der Pfarrer Michael White sagt immer, nimmt sich immer zurück, ist auch bei vielen Veranstaltungen nicht dabei, weil er sagt, es kommt nicht auf mich an, sondern es kommt auf die Veranstaltung selber an. Und er vertraut seinem Team, seinen Haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern, und er muss nicht bei allem dabei sein und überall die Kontrolle haben.
Und neben der Hierarchie der innerkirchlichen gibt es ja, du hast jetzt von der Antike gesprochen, also welche Divisions, welche Trennungen dort existiert haben. Es ist ja auch heute bei uns noch so im 21. Jahrhundert, dass zum Beispiel unterschieden wird zwischen Einheimischen und Zuwanderern oder zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe oder Kultur oder Religion oder zwischen ob Mann oder Frau oder sexuelle Orientierung und andere, oder vor allem auch, wer ist arm und wer ist reich, wer ist mächtig und wer ist unmächtig und dadurch auch unwichtig. Kommt mir einfach der Gedanke, je stärker die Pfarre erlebbar macht, dass genau diese Unterscheidungen, diese weltlichen Unterscheidungen keine Rolle spielen und keine Rolle spielen dürfen in einer Pfarre, ein Stück von Reich Gottes aufleuchtet.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass Pfarrer eine ganz wichtige Aufgabe hat und auch einen ganz wichtigen Andersort besetzt. In Nativity merkt man das zu Weihnachten zum Beispiel. Wir haben schon von Ostern gesprochen. Zu Ostern waren 6.000 Menschen da. Zu Weihnachten kommen 10.000 Menschen. Da muss Nativity ausweichen auf das Messegelände. Und der Michael, der Pfarrer, sagt dann, so beginnt er seine Predigt, sind alle willkommen. Und betont, also egal, gläubig oder ungläubig, welche Religion, welche Konfession, egal ob welche sexuelle Orientierung, also sind einmal alle prinzipiell willkommen. Was dann nachher Menschen machen, wie sie sich entwickeln, worauf sie Wert legen, das entsteht dann, aber prinzipiell Grundbotschaft ist, es sind alle willkommen. Und da ist die Pfarre und besonders Nativity, meiner Erfahrung nach, wirklich ein Andersort, wie gesagt, wo sich Menschen wohlfühlen können, wo sie mal hinkommen, ohne gewissen Anforderungen entsprechen zu müssen, wo sie einfach sein können, wie sie sind.
Das klingt jetzt total toll und ich kann mir vorstellen, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer sagen, so eine Pfarre hätte ich auch gern. Aber
Hoffentlich.
die Praxis ist ja doch, dass sowas ganz, ganz schwierig ist, aus verschiedensten Gründen. Und vielleicht gehen wir diesen Gründen ein bisschen nach. Also was macht es schwer, so eine Vision zu leben? Ein Beispiel hast du selber genannt, ein übertriebenes Hierarchiedenken. Ne? Was fällt dir da noch ein? Wo hast du den Eindruck, dass dieses Gefühl, alle sind willkommen, bei uns gar nicht entstehen kann?
Nee, ich glaube, es ist an vielen Orten keine Priorität, beziehungsweise glauben viele Pfarrer schon willkommen heißen zu sein, aber sind es nicht. Ich habe es jetzt selber gemerkt, ich bin jetzt seit 2 Monaten wieder im Lande, nach einem Jahr in Nativity mit über 4000 Menschen und eben dieses unglaubliche, unwiderstehliche Atmosphäre, die dort herrscht. Und ich habe jetzt bewusst so die ersten 2 Monate mir verschiedene Pfarrer in der Umgebung angeschaut. Und ich muss sagen, das war sehr ernüchternd. Ich bin bei den meisten Pfarrern entweder gar nicht wahrgenommen worden oder sogar etwas merkwürdig angeschaut worden. Also wir haben diesen Prozess des Willkommenheißens einfach nicht. Und die Pfarrer, oder sehr viele Pfarrer, die glauben, dass sie das haben, haben das schon untereinander. Und es ist auch schön zu sehen, dass dann in vielen Pfarrern das auch funktioniert und Menschen gerne hinkommen und sich gerne miteinander unterhalten. Aber der Blick für die anderen, der ist oft nicht da. Und ein Riesenschritt von Nativity war, dass sie ganz bewusst den Fokus auf kirchenferne Menschen gelegt haben. Von Anfang an haben sie sich gedacht, was muss sein, damit jemand, der ein Taufschein ist, jemand, der nur ganz, ganz selten in die Kirche kommt, sich bei uns wohlfühlt und vielleicht noch einmal kommt. Also diese Priorisierung ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Wie du schon sagst, ist das Thema Gastfreundschaft, Willkommenskultur ein ganz zentrales Thema, dem wir auch eine eigene Sendung widmen werden, wo wir auch ins Detail gehen werden, wie man da auch Schritt für Schritt Verbesserungen machen kann. Ich möchte jetzt noch mal nachfragen. Es ist ganz stark bei dir gekommen, dass sich die Leute wohlfühlen sollen, die Kirchenfernen. Ich sage oft in Österreich, die selten kommen oder ab und zu kommen, dass die einfach, wenn sie schon kommen, vielleicht ein Stück überrascht sind, wie sich ihre Pfarre entwickelt hat. Und wie kann man dann verhindern, dass die Leute, die in einer Pfarre aktiv sind, quasi hier noch mehr Druck haben, eine perfekte oder optimale, willkommene Kirche zu bauen und noch mehr geben müssen, noch mehr arbeiten müssen und die anderen quasi noch mehr in eine Konsumenten- oder Kundenrolle hineinschlüpfen und das halt genießen, aber nicht auf die Idee kommen, irgendwas selber dazu beizutragen?
Also ich glaube, dass die Willkommenskultur betrifft in erster Linie eben die selten kommen, wie du sagst. Also es muss für Menschen, die kommen, die Schwelle so gering wie möglich sein. Da muss einfach von vorne bis hinten alles funktionieren. Die müssen schon in den ersten Sekunden das Gefühl haben, da bin ich jetzt am richtigen Platz. Und es muss alles getan werden, damit die sich wohlfühlen. Dann im zweiten Schritt, also wenn sie bleiben, geht es natürlich weiter. Also die Nativity spricht immer davon, go deeper, go wider. Das ist go wide, heißt eben, dass man sich eben vermehrt, in Anführungszeichen, andere Leute anspricht, wächst. Und go deep heißt, also tief zu gehen, die Beziehung zu Christus zu vertiefen, die Jüngerschaft, diesen Discipleship Path. Also wenn man dabei bleibt in der Gemeinde, dann wird man schon auch herausgefordert. Auch wieder sehr positiv, gibt keinen Zwang oder so, man wird auch in Ruhe gelassen, wenn man das nicht möchte. Aber Nativity bietet ganz viele Möglichkeiten an, um einfach weiter zu wachsen. Man braucht so dieser Klammer, glaube ich, einerseits sehr niedrige Schwelle für eben die selten kommen und dann Angebot für die, die viel kommen und die sich schon auskennen und die schon im Glauben verwurzelt sind, ihren Glauben noch weiter verstärken wollen. Diese Klammer braucht man, glaube ich. Und im Endeffekt, es profitieren beide davon. Die neu kommen, fühlen sich wohl und finden einen Platz, den sie vorher nicht gekannt haben. Und die schon länger dort sind, merken, dass das, was sie tun, einen unglaublichen Einfluss hat und dass dort Menschenleben verändert werden. Zum Positiven hin, dass da ganz, ganz viel passiert. Und es ist wirklich so eine Win-Win-Situation für beide Gruppen, sage ich einmal, und etwas, das man aber gezielt fördern muss.
Es ist also ein Weg zur Vision, könnte man sagen,
Ganz genau.
der so gestaltet sein soll, dass die Schwellen, die Eintrittsschwellen nicht zu hoch sind, dass jeder, egal von wo er kommt, ob er persönlich gläubig ist oder nicht, kirchlich Erfahrung hat oder nicht, die Möglichkeit hat, in den Weg einzusteigen. Kann man das so formulieren?
Genau, es ist ein Weg zur Vision, beziehungsweise die Vision ist eigentlich schon relativ klar, eben diesen Ort zu schaffen, wo sich kirchenferne Menschen wohlfühlen. Aber das muss man immer wieder betonen. Also das muss immer wieder auch durchscheinen in der Predigt zum Beispiel, in Briefen, E-Mails an Mitarbeiter, an Pfarrmitglieder, in verschiedensten Dingen. Also das muss immer wieder wiederholt werden. Die Vision, die klebt nicht sofort, sondern es ist einfach ein Prozess, den man immer wieder hören muss, den man sich immer wieder ins Gedächtnis rufen muss, damit man auch da aktiv dran bleibt. Und dann gibt es den Weg zur Entwicklung, eben zu diesem, um ein Jünger, eine Jüngerin zu werden. Das ist ein Weg, der dann einfach Step by Step passiert, wo man auch angeleitet werden muss und wo man Leute braucht, mit denen man sich austauschen kann darüber. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, wenn wir auch noch Gelegenheit haben, das mal genau in einem Podcast uns anzuschauen.
Gute Idee, weil wir sind fast am Ende unseres heutigen Podcasts. Wir wollen ja nicht länger als 20 Minuten sein. Also das Thema Jüngerschaft, würde ich vorschlagen, Nachfolge, ein auch Reizthema im deutschsprachigen Raum. Vom Begriff her sollten wir uns auf jeden Fall genauer anschauen. Für heute sage ich danke, lieber Florian. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns über Feedback von Ihrer Seite. Mailen Sie uns an kontakt@pastoralinnovation.org oder Sie finden uns auch auf Facebook, auf LinkedIn und so weiter. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und wünschen noch einen schönen Tag.
In dieser Sendung ging es um die Lift-Erlebnistage 2019, die Lift-Erlebnistag-Tournee am 26. Mai in Graz, am 28. Mai in Salzburg, am 30. Mai in Rapperswil in der Schweiz und am 1. Juni in Deutschland in Fallendar bei Koblenz. Wenn Sie sich dafür interessieren, liebe Hörerinnen und Hörer, was das Lift-Team von Pastoral Innovation da für Sie vorbereitet hat, Lift für L wie Leben, I wie Inspirieren, V wie Vitalisieren und T wie Transformieren, dann finden Sie da Näheres auf unserem Online-Auftritt beziehungsweise auf dem Online-Auftritt von Pastoral Innovation. Egal ob Pfarrer oder Laie, ob Haupt- oder ehrenamtlich, Motivation und Inspiration ist das Motto dieser Lift-Erlebnistag-Tournee 2019. Schlicht und ergreifend durch das Zeugnis von Menschen, denen es vielleicht wie Ihnen ging und die glaubwürdig sagen, ja, es ist möglich, heute eine lebendige, eine gesunde Gemeinde aufzubauen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Sagen Sie das alles weiter. Wie gesagt, die näheren Angaben dazu online. Danke für Ihre Verbundenheit. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.